lieber Holger, liebes Nest One Team, alles, alles Liebe und alles Gute zum 20. Geburtstag. Ich wollte mich nochmal bedanken für die ganzen magischen Momente in den letzten 20 Jahren und ich hoffe auf viele, viele weitere Magic Moments in den nächsten 20. Also, alles Gute, bleibt gesund. Tschüss.
Moin, liebe Leute. Unsere Agentur Nest One feiert in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag. Und wir möchten diesen Anlass nutzen, im Rahmen eines Podcasts mit alten Weggefährten und Kunden auf die wichtigsten Meilensteine der letzten zwei Dekaden zurückzublicken und über spannende Projekte und natürlich gemeinsame Erlebnisse zu sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 20 Minuten gern noch länger. Heute mit einem ja auch wieder Wegbegleiter der ersten Stunde, deswegen machen wir ja diesen Podcast unter anderem, mit Norbert Richard Meinecke, einem inzwischen sehr guten Freund, für mich immer ein spannender und inspirierender Mensch, wenn es um Reisen, wenn es um Produktinnovation geht. In seiner heutigen Funktion ist er Director Global Marketing bei einem, man kann gar nicht mehr sagen, bei einem Berliner Unternehmen, Startup ist es nicht mehr, bei Blacklane, aber parallel beschäftigte er sich, wie eben angesprochen, immer mit dem Spannungsfeld zwischen Lifestyle, zwischen Nachhaltigkeit und mit dem Thema Inspiration. Daher herzlich willkommen, lieber Norbert, ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist.
Ich mich auch. Lieben Dank, Holger, dass ich hier sein darf. Und ja, kann es kaum erwarten, dass wir jetzt in die nächsten 20 Minuten einsteigen.
Genau, wir haben das, sei erwähnt, wir haben das schon mal hinter uns. Ich komme mir vor, als wäre ein Riss in der Matrix. Ehrlicherweise liegt es an meinem mittelmäßigen Verständnis von GarageBand, weil ich Norbert vergessen hatte zu sagen, dass man, wenn man eine Aufnahme macht, das Metronom ausschaltet. Die letzte Aufnahme hatte also ein recht konstantes Klicken drin, was auch unser Produzent Andreas aka Loffi nicht rausgekriegt hat. Also auf die 29 Minuten, lieber Norbert.
Tick-Tack, genau.
Tick-Tack, genau. Also, die erste Frage, immer für unsere Hörer wahrscheinlich spannend. Erinnerst du dich noch, wann und vielleicht auch wo wir uns kennengelernt haben oder in welchem Kontext?
Ja, sehr genau, ehrlich gesagt. Also, da kam die Post ins Büro bei Freenet damals. Das war 2002. Und dann machte ich dieses Paketchen auf oder diesen Umschlag, was auch immer es war, und da war ein Portemonnaie drin. Und dachte so, wer schickt mir jetzt ein Portemonnaie? Da habe ich dieses Portemonnaie aufgemacht und da waren unheimlich viele lustige kleine Sticker drin und Visitenkarten und eine Einladung in den Ranga Villas Club. Und dachte ich so, was ist denn das für ein geiler Scheiß? So, und ja, dann bin ich da hingegangen und war von den Socken, weil so ein Zeug hat irgendwie, oder so ein Event und so eine Location hat Hamburg noch nicht gesehen gehabt. Und dann dachte ich, den Typen muss ich kennenlernen, wer ist denn das hier? Und dann haben sie mir gesagt, Holger. So, und dann haben wir telefoniert und dann hat es geklickt. Ja, so war das.
Absolut. Es war nicht das Metronom, sondern es war dann auch eine, ja, am Ende auch sehr inspirierende und langjährige Zusammenarbeit. Aber am Ende des Tages auch eine schöne Freundschaft, die daraus entstanden ist. Ranga Villas, die Website gibt es übrigens noch, ist in Flash, ist inzwischen so groß, ja, ist so groß wie ein Daumennagel. Ich glaube, läuft natürlich auf keinem iPhone, aber mein damaliger Partner Fabian und ich haben uns darauf geeinigt, dass wir die laufen lassen. Irgendwann wird sie so klein sein wie ein Thumbnail, denn die verschwindet immer weiter in den HD- und 8K-Auflösungen unserer digitalen Welt. Die Frage, die immer spannend ist für unsere Hörer oder auch nicht, weißt du noch, wie du deinen 20. Geburtstag gefeiert hast?
Ehrlich gesagt, nee, aber ich kann mich an den 30. erinnern, den haben wir zusammen gemacht und das war nämlich super spannend. Da haben wir so eine Hippie-Party gemacht und in so einem ziemlich abgefahrenen Loft in der Schanze. Und ja, da hast du mir geholfen, das Ding zu organisieren und das war eine ziemlich lange Sause. Ich glaube, um 6 Uhr haben wir uns dann irgendwann verabschiedet und hatten sehr viel Spaß.
Das haben wir aber auch nur gemacht, weil wir in den Frühclub gegangen sind. Das ja, bin ich mir ziemlich sicher. Wie die Leute, wir hatten damals auch wie heute einen gut laufenden Partyservice. Also daher, so habe ich es angefangen, meiner Mutter zu erklären, was wir so genau machen. Ich erinnere mich auch, das Loft gehörte Holger, einem Arzt. Und ich glaube, der hatte, was uns beide ja auch irgendwie verbindet, eine der beeindruckendsten Sammlungen aus den 70ern aller Designklassiker von Le Corbusier bis gefühlt Vitra, Panton, Hans. Hansen, die man sich vorstellen konnte. Gefühlt schon etwas zu viel davon, aber davon dafür beeindruckend.
Genau, es war sensationell. Immer wenn sie mich gesucht haben, haben sie gesagt, wo ist denn Norbert? Ja, Norbert ist natürlich wieder hier im Eames Lounge Chair. Und es war so gemütlich, ja, herrlich.
Ja. Der sitzt im Ei.
Genau.
Das weiß ich auch noch. Also wie gesagt, der Anfang der Nullerjahre war ja in Hamburg auch wirklich geprägt von Events, von Partys. Ich würde sagen, das war auch der Fokus damals. Wir haben ja immer so eine Mischung zwischen Business, Purpose und privaten Anekdoten, die uns wahnsinnig wichtig sind, die anderen wahrscheinlich gar nicht interessieren, aber das ist ja auch ein bisschen was Persönliches hier. Wir sind dann ja zusammengekommen, aber vielleicht davor nochmal zurückgesprungen, weil das ist für unsere Hörer wahnsinnig spannend. Wie bist du in die Branche gekommen? Was hat sozusagen, was war der Anfang deines Beruflichen? Was hat dich bewegt? Man kann es ja sagen, in den 90ern, meine Damen und Herren. Die sind übrigens auch wieder da für die jüngeren Hörer. Das ist dieses verrückte Jahrzehnt. Ich hatte übrigens, das erzähle ich gerne, ich werde irgendwann ein Foto veröffentlichen. Ich hatte damals auch so eine Hipster-Frisur. Ich weiß gar nicht warum. Seite wegrasiert, hinten Zopf. Geht heute nicht mehr. Geht auch, sieht aber scheiße aus. Aber mit Gummiband, das war alles schon mal da, Norbert. In den 90ern. Ich wollte es auch und du auch, wolltest du in die Werbung. Was ist da passiert? Ja. Wie war's?
Ja, ich wollte das ganz derbe, ehrlich gesagt. So, ich saß in Herford fest und da bin ich ja mehr oder weniger aufgewachsen. Ich bin ein ursprünglicher Ossi und irgendwann sind wir dann über die Grenze in den Goldenen Westen und dann hat es uns dann nach Herford verschlagen. Ob das jetzt gut war oder nicht, das lassen wir jetzt mal hier.
Die haben Bier, das weiß ich.
Es gibt Herford. Definitiv.
Das können wir mal so. Das kann.
Und irgendwann wollte ich dann nach Schule und so weiter, wollte ich dann einfach nur noch in die Werbung. Das hat mich total gereizt. Ich habe, glaube ich, 70 und mehr Bewerbungen geschickt. Und ich habe mich schon gefreut, wenn eine Absage kam. Von den meisten kam gar nichts. Und irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich so, puh, vielleicht musst du dann doch was anderes suchen. Ne? Und dann habe ich noch eine weitere rausgeschickt und das ging nach Hamburg zu J. Walter Thompson. Natürlich eine sensationelle Agentur und kannst du dir vorstellen, ich habe mir nicht im geringsten ausgemalt, dass ich da irgendeine Chance habe, aber you never know. Ne? So, rausgeschickt. Und dann kam auch relativ schnell ein Anruf zurück. Freitagabends hatte ich dann ein Telefonat mit der Chefsekretärin 2 Stunden lang. Das hätte mir eigentlich schon zu denken geben müssen zum Thema Arbeitszeiten. Und wir haben uns sensationell verstanden. Den Tag, die Woche drauf wurde ich eingeladen, habe dann Agenturtour gemacht und die ganzen Leute kennengelernt. Bin dann wieder zurückgefahren mit dem Zug nach Herford. Und dann kam am gleichen Abend noch der Anruf von der Ursula, die sagte, wir wollen Sie haben, Herr Meinecke. Ich so, oh mein Gott, ja, kannst du dir vorstellen, da war natürlich dann eine Menge los. Hätte ich damals schon Champagner getrunken, wäre es dann definitiv die Flasche gewesen. Aber
es war nur Herforder Bier.
Ja, genau. So große Freude
Bier vielleicht.
Große Freude war das auf jeden Fall. Und dann ging's nach Hamburg relativ schnell. Ich glaube so 3-4 Wochen später war ich dann in Hamburg und habe dann bei J. Walter Thompson die große weite internationale Werbewelt kennengelernt.
Ich erinnere mich auch an die 90er, ich erinnere mich auch an meine Versuche in die Werbung zu kommen. Ich habe die Geschichte schon, glaube ich, ein paar Mal erzählt, vielleicht auch noch nicht so im Podcast, aber wir haben ja einen sehr lieben Freund und ja Beiratsmitglied, aber ein Wegbegleiter seit langen Jahren, Manfred Schüller, ehemaliger Holding-Chef bei Spring und Jacobi, der Agentur, auch in den 90ern, auch lange drüber hinaus. Und übrigens bei J. Walter Thompson fällt mir natürlich FM Schmidt ein, auch ein beeindruckender Mensch aus dem Kosmos der Werbung. Aber ich habe auch vor 10 Jahren, haben wir eine kleine Agentur zusammen gegründet und da sagt der Mensch, wieso bist du nie in die Werbung gegangen? Ich so, Manni, pass mal auf, ich bringe dir zum nächsten Treffen, habe ich ihm einen Stapel von Lintas bis natürlich auch S&J Absagen mitgebracht. Ja. Er so, ich sag, die Werbung wollte mich nicht, fertig, da musste ich was Eigenes machen. Aber die 90er sind ja trotzdem extrem prägend, was Kommunikation angeht. Damals war, glaube ich, Dialogmarketing was für ein, wie man sagte das ganz despektierlich, für ein Pestkeller. Und es ging alles um 18 Eintel und den Spot und den einen großen Aufschlag. Was waren so die Dinge, die du mitgenommen hast? Vielleicht damals begeisternd, später analytisch und nach vorne betrachtet irgendwie vielleicht auch als Learning, wie Kommunikation funktioniert. Das finde ich persönlich ja sehr spannend.
Ja, auf jeden Fall. Die Postwurfsendung war das Letzte, was wir dann irgendwie auf die Strategie geschrieben haben, ne? Definitiv. Ich habe Ich war 4 Jahre da. Ich habe extrem viel gelernt, auf sehr spannenden Kunden gearbeitet. Das alles hat angefangen mit der Nordwestdeutschen Klassenlotterie. War nicht ganz so spannend. Dann ging es aber relativ schnell weiter mit Fleurop und mit Lipton Ice und mit Kellogg und dann auch noch mit der deutschen Shell. Also vom Kundenportfolio habe ich irgendwie alles kennengelernt, was es gab. Wir haben uns natürlich, klar, der TV-Spot war natürlich immer die Königsklasse und da ging es auch nicht ohne. Ich habe halt sehr viel gelernt, wie du Marken beziehungsweise neue Produkte, zum Beispiel von Kellogg, in den deutschen Markt schiebst. Ne? Du machst wahnsinnig viel Research, du machst wahnsinnig viel Zielgruppenbefragungen, Hinterfragungen etc. Und fängst dann halt irgendwann an, entweder eine komplett neue Kampagne für den deutschen Markt zu entwickeln oder zu adaptieren. Und so war natürlich dann der TV-Spot immer quasi im Fokus von allem. Und dann kam die Print-Kampagne dazu und ein bisschen Outdoor natürlich und vielleicht auch noch Event. Ja, und das war eigentlich dann auch schon der Werbemix, den du dann
der Kommunikationsmix,
Radio natürlich nicht genau. Genau. Genau.
Ja, und es gab das Wort BTL, Entschuldigung, ich unterbreche. Es gab das Wort BTL below the line, das waren dann so die Krauter, die dann halt auch noch irgendwas mit Aktivierung gemacht haben. Ne?
Genau, also, das hat man
das,
immer
was
gerne
heute das Wichtigste ist, genau. Ja, ans Ende.
Das hat man immer gerne an die andere Agentur abgegeben, ne?
Absolut. Und ich finde es spannend, was du gerade gesagt hast, vor allen Dingen dieses Thema Insights. Heute haben wir natürlich die Chance, wir wollen jetzt auch gar nicht zu technisch werden, aber die digitalen Insights, die uns die großen Plattformen liefern, die haben damals Wochen gedauert, irgendwie einen Research zu machen.
Genau.
Du bist dann nach J. Walter Thompson, und das finde ich eigentlich den coolsten Move, muss ich sagen. Hast du Deutschland verlassen? Was ist da passiert? Mhm. Weil das war mir ehrlicherweise, obwohl wir uns so lange kennen, neu. Das habe ich erst in der Bio oder du hast mir erzählt. Ja. Wieso, weshalb, warum? Was passierte dann?
Ja, also für mich war, ich wollte eigentlich mit 16 schon mal so ein Austauschprogramm in den USA machen, haben meine Eltern nicht zugelassen. Und dann dachte ich, gut, dann 10 Jahre später mache ich das dann halt einfach alleine. Und habe dann versucht, über J. Walter Thompson dann irgendwie in das Agenturnetzwerk nach New York zu kommen, und hat aber alles nicht geklappt. Und viel telefoniert. Ich habe halt viele Kontakte natürlich dann auch von Thompson bekommen. Und aber alle sagten immer so, nee, muss vorbeikommen, so übers Telefon. Gab ja nichts mit Videocall und so ein Zeug. Und dann haben wir dann hat sich eigentlich nichts ergeben. Ich hatte nur irgendwie das Redbook. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, wo die ganzen Agenturen so drin sind und so weiter.
Das rote Buch der Werbung, ja.
Genau, ja. Genau. So, und da habe ich das ganze Ding habe ich dann irgendwie unter die Arme genommen, habe mir einen Flug gebucht und bin rüber. Ja, so. Und dann war ich dann irgendwann in New York, habe dann über sehr lustige Umstände dann irgendwie Menschen kennengelernt, die ich nie zu glauben hätte, kennenzulernen. Einen wahnsinnigen Künstler im Flieger, der mich eingeladen hat für seine Welcome-Party. Da habe ich dann Helmut Lang dann getroffen, kennengelernt am Sushi-Tisch und so ein Zeug. Also sensationelle Geschichten waren da, und das füllt einen ganzen Abend, ehrlich gesagt, lassen wir jetzt. Und bin dann in New York dann bei einem Record-Label gelandet, Radical Records. Das war ein deutsch-amerikanisches Unternehmen. Und die haben die hatten eine Partnerschaft mit Contour Records und haben die ganzen Dancefloor-Kracher nach Amerika gebracht. Also von Scooter, Hyper und hast du nicht, über André Tannenberger, ATB und so weiter. Ja, so. Und das war mein Job, das quasi in Amerika über PR und Marketing quasi in den Markt zu schieben, und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ne? Und natürlich dann auch die ganze Clubszene dann kennenzulernen. Und also du warst quasi so, ich war noch nie vorher in Amerika und war dann plötzlich von 0 auf 1000.
Warst du beim Record-Label und das in New York, wo in den 90ern die coolsten Club, weiß ich nicht, Frankie Knuckles, ja. Masters at Work. Also ich würde sagen, ich erinnere mich dran, weil wir vice versa sozusagen, auch Jungs um mich herum, damals ja die Leute aus New York nach Hamburg beziehungsweise in die Clubs geholt haben, um überhaupt mal zu zeigen, so geht Musik. Da war ja irgendwie, genau, Detroit House. Und klar, Contour für die Jüngeren unter uns ist ein Record-Label, war aber auch mal ein Club, war auch mal der House-Club in Hamburg in den 90ern. Und so kam dann natürlich dieses ganze, ja, wahnsinnige wahnsinnige elektronische Business überhaupt von New York nach Hamburg und other way around sozusagen. Dann ging es aber nach New York aus verschiedenen Gründen zurück nach Hamburg, beziehungsweise in ja eine damals auch wahnsinnig boomende in die Internetwelt. Man kann sagen, ich glaube, damals war so Anfang der Nullerjahre, war DSL gerade der heiße Scheiß oder gab es noch was
nicht,
vor
nee,
DSL?
Nee,
nee, nein?
Nicht, nee, 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 das war,
God
das
damn.
War der klassische.
56K.
Ja, ja, in der Tat. Und dann die ISDN, der ISDN-Zugang und dann kam die doppelte ISDN-Geschwindigkeit. Ne?
Ja,
also da hat es richtig gerockt. Nee, ich bin dann wieder, leider Gottes musste ich zurück nach Deutschland, weil ich kein Visum bekommen hatte. Es gab genügend Amerikaner, die den Job hätten machen können und dementsprechend stand ich dann wieder in Hamburg auf dem Teppich und überlegte, was mache ich denn und bin dann zur, eigentlich wollte ich studieren, klassisch BWL und bin dann mal zur CeBIT gefahren, ja, weil ich dachte so, ja, ein bisschen Technologie und mal gucken, was da so läuft. Und da stand dann dieser grüne, giftgrüne Stand von Freenet. Und noch nie von gehört von dem Unternehmen, weil die sind ja auch gerade erst gegründet worden. Die sind dann Dezember 99 quasi an die Börse gegangen und haben dann 100 Millionen eingesammelt und dann ging es halt los. Ne? So, und Eckhard Spörr hat das ja gegründet, quasi als Ausgründung von Mobilcom. Und ja, und das war so der große erste Aufschlag auf der CeBIT. Haben, glaube ich, so einen 200 Quadratmeter Stand gehabt. Und da bin ich dann hin und habe gesagt, Mensch, wer seid denn ihr? Und was sucht ihr denn für Leute? Zum Beispiel im Marketing. Ja, ja, haben wir noch keinen. Ja, lass uns doch, schickt dann eine Bewerbung. So, eine Bewerbung geschickt. Zwei Wochen später war ich angestellt und habe dann das Marketing aufgebaut. So, das war sozusagen der
Move Weg
in die,
von
in
New
die
York
Technologie. Genau.
Nach, nee, wie, wo war, wo saß nochmal oder sitzt die Mobilcom, das nicht Brunsbüttel? Nein, wie heißt das nochmal? Büdelsdorf, genau, das ist da hinter dieser Brücke. Hinter dieser Brücke Richtung Nordsee.
Genau,
aber ich muss dazu sagen, wir haben so sozusagen so in den Fußnoten, auch da sei die Anmerkung erlaubt, die CeBIT, meine Damen und Herren, die CeBIT, die globale Leitmesse für Technologie, für eigentlich das Web und damals international der Melting Pot von Innovationen und alle globalen Unternehmen waren da. Auch ein schönes Beispiel, wie man eine ganz spannende Plattform eigentlich relativ mit Anlauf in den Ruin reiten kann. Ich möchte mich darüber nicht lustig machen, um Gottes Willen.
Nee, nee.
Ist nur schade, dass sowas dann Richtung Vegas, dass sowas Richtung CES, dass sowas Richtung, inzwischen gibt es wieder tolle Plattformen in Deutschland mit der OMR oder. Aber die CeBIT war mit, glaube ich mal, 1 Million Besuchern, das
macht
die.
Klar.
Das war eine Macht. Ein halbes Jahr hat mein CeBIT-Projekt gedauert, mit Vorbereitung, mit allem. Hm. Und dann bist du, das war 2000, auch im neuen Markt sozusagen. Und dann Head of Marketing oder dieses Thema. Was war damals der heiße Scheiß? Wie hast du dann das, was du gelernt hast aus der Werbung, aus New York? Hm. Wie hat man damals agiert? Mal davon ab, dass wir gleich nochmal, finde ich, auch nochmal Eckhard so 2-3 Minuten widmen sollten, weil es auch für mich einer der Menschen ist, die mich wahnsinnig beeindruckt haben in allen seinen Facetten, auch wenn es manchmal anstrengend war.
Genau, kurz zusammengefasst, 5,5 Jahre Freenet. Es war ein Powerplay zwischen Eckhard Spörr und mir und allen anderen Mitarbeitern und irre. Also gut, kommen wir gleich nochmal dazu. Im Grunde genommen blieb es erstmal die ersten 1-2 Jahre beim TV-Spot. Ja, so das Klassische, wo ich eigentlich herkam. Internet war natürlich das Kernprodukt von Freenet auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hattest du trotzdem noch nicht so dieses Online-Marketing und so weiter. Und dementsprechend, wie baust du eine Marke auf, wie baust du Bekanntheit auf? Dementsprechend gehst du dann halt in die klassischen Medien. Und da haben wir dann halt auch genau das gemacht, was ich damals noch am besten konnte, TV-Spots machen. Und dann haben wir halt parallel versucht, wie können wir die Marke noch aufladen, ja, mit Emotionen. Und haben dann mit Jochen Schweizer zum Beispiel eine Bungee-Tour gemacht durch ganz Deutschland. Ja, war natürlich ein Riesenerfolg. Und sind dann halt mit dem Bungee-Turm durch die einzelnen Städte getourt und haben die Leute darunter springen lassen. Ja, parallel haben wir dann noch die Messen gemacht. Die CeBIT war natürlich jedes Jahr immer eine extrem wichtige, ein wichtiger Aufschlag für uns. Und parallel auch noch die Jugendmesse, die internationale Jugendmesse. Da gab es dann auch ziemlich spannende Geschichten. Wie zum Beispiel, wir haben immer eine große Bühne gehabt und dann hatten wir zum Beispiel auch wieder Scooter am Start, ja, noch als aus den alten
Freenet war halt auch, das muss man sagen, Freenet war ja auch nicht kredibel und sozusagen für die Opinion-Leader, Freenet war laut, war Rock'n'Roll, war Masse, war grell und war halt wirklich am Ende des Tages eine Bewegung zur damals langweiligen, ich sag, das ist heute deutlich anders, zur damals wirklich langweiligen Telekom und zu damals noch dem Thema Mannesmann, Vodafone, was gerade entstand.
AOL,
und irgendwann
genau.
Kam dann natürlich AOL, O2, bla bla. Aber Freenet waren so die jungen Wilden und war so Rock'n'Roll im absoluten Mainstream. Deswegen auch sehr, sehr beeindruckend, einfach was die Visibilität und was sozusagen dann auch das Branding anging. Und das Grün, glaube ich, haben wir alle noch so ein bisschen im Kopf, ja.
Genau. Und so Absolut. Ist dann auch quasi, weil wir alle irgendwie nicht ganz dicht waren bei Freenet, haben wir dann uns auch den Claim ausgesucht, normal ist das nicht, und der passte auch extrem gut zu uns. Und so haben wir auch gelebt und gearbeitet. Ne? War eine extrem spannende Sache. Und so sind wir dann ja am Grunde genau auch zusammengekommen und ja.
Das wollte ich gerade sagen. Also wir sind natürlich hier. Ich finde es wahnsinnig wichtig, diese Retrospektive, das lassen wir drin, egal, ich darf mich auch mal versprechen, wird nicht rausgeschnitten. Wir haben dann angefangen, Anfang der Nullerjahre auch Corporate-Themen zusammen zu machen, auch verrückte Sales-Incentives, das Ganze irgendwie Thema Employer-Branding, da kann man, glaube ich, auch nochmal ganz viel drüber lernen, wie man eine dann doch, normal ist das nicht, Marke auch den teilweise normalen Mitarbeitern kommuniziert. Ich fand euch auch immer wahnsinnig inspirierend. Ich würde trotzdem nochmal zum Thema Inspiration, weil ich finde es immer, sind meine letzten beruflichen 20 Jahre ganz gut zu reflektieren oder auch so positiv zu subsumieren, Menschen kennenlernen. Und es gab diesen einen Menschen, also neben dir natürlich, der war so sein Primus inter pares, würde ich sagen, also so, aber es gab Eckhard Spör. Und so ein Unternehmen, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ein Börsenunternehmen, also gut, wir wollen jetzt nicht über Wirecard reden, weil die hatten auch irgendwie so einen Typen da vorne, nein, aber Eckhard war ja Gründer und irgendwie auch Manager und gleichzeitig war er genauso verrückt wie das gesamte Team. Kannst du dazu vielleicht auch zu deiner, weil es auch im persönlichen, deinem Verhältnis und zu dem noch was sagen? Liebe, liebe Grüße übrigens, Eckhard, falls du das irgendwann mal hörst, sonst schicken wir es hier einfach.
Genau.
Wo auch immer du bist.
Genau. Ja, wahrscheinlich in der Schweiz oder auf Mallorca, eins von beiden.
Okay.
Also genau, liebe Grüße auch von mir, lieber Eckhard. Es wird Zeit, dass wir uns bald wiedersehen. Wir haben uns letztes Jahr witzigerweise, anderthalb Jahre, das Weihnachten vor einem Jahr in Bad Gastein getroffen. Sehr schön.
Wow.
Genau. Da kommen wir, glaube ich, auch noch dazu.
Bad Gastein, Stichwort, kommt.
Eckhard, oder die Zeit mit Eckhard war, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ein Satz, den ich nie vergessen werde, ist 30% gehen immer. Wir saßen viel zusammen. Er hat eine sehr besondere Art und Weise zu führen. Wollen wir jetzt nicht tiefer eingehen, aber die prägt dich. Ja? Die prägt dich, die macht dich, die macht, die bereitet dich quasi auf das Leben vor. Und der hat mich auf jeden Fall geschliffen. Ja? Geschliffen. Und ohne ihn wäre ich sicherlich nicht da, wo ich heute bin. Und so hat er halt ein Regiment geführt quasi bei Freenet, was die Leute angespornt hat, motiviert hat und eigentlich permanent on fire gesetzt hat. Ja, und so haben wir es halt geschafft, über die Jahre einerseits Geschichte zu schreiben in Deutschland, indem wir dann irgendwann auch unsere Mutter übernommen haben, also die Mobilcom.
Ich erinnere mich an die Kommunikation, die wir gemeinsam gemacht haben. Auf einmal übernimmt das Startup, übernehmen die Internetjungs den Konzern Mobilcom. Es war
ganz
spannend,
genau.
Ja.
Ja, und das sind so Verdienste von Eckhard natürlich und dem Team, was sehr einschneidend war, ne? Also sehr positiv einschneidend war. Und irgendwann kamen wir dann natürlich dann auch zum DSL-Geschäft, das war 2003, da hat sich das ganze Thema Werbung und wie machst du Kundenakquise nochmal komplett geändert und blieb natürlich auch teilweise bei TV, aber es wurde immer digitaler, es wurde immer printlastiger, wir haben Millionen von Beilagen in Deutschland verteilt, in allen Computerzeitschriften, die du irgendwie am Kiosk gefunden hast, da waren wir drin und haben so einfach einen Spurt hingelegt und sind dann irgendwie von Null auf Nummer 3 und haben dann irgendwann auch AOL geschlagen in der in der Rangliste. Und das war schon eine spannende Zeit. Ja.
Ich bin da wahnsinnig dankbar für. Ich meine das wirklich mit größtem Respekt, so Menschen zu treffen, das hast du selten, und so direkt mit ihnen, mit dir auch gemeinsam natürlich zu arbeiten. Es gab oder gibt Richard Vogel, der hat was Ähnliches bei TUI Cruises gemacht. Also wenn du auf einmal so einen Menschen hast, der so Dinge aufbaut und wirklich diese Vision durchträgt, das hat mich auch immer weiter begeistert. Was ich wahnsinnig wichtig finde, ich
habe so eine Sache vielleicht noch, ja, wenn ich bitte. Darf noch, ja.
Und zwar, wir sind sowieso völlig über der Zeit, Norbert. Wir sind beim Drittel und haben jetzt 24 Minuten oder sowas.
Nee, den Rest machen wir schneller. Was ich echt nicht vergessen werde, sind, wir haben ja irgendwie drei Veranstaltungen gemacht. Also einerseits haben wir gesprochen, wie können wir quasi dieses wachsende Team, also Corporate Culture und Corporate Benefits für das ganze Employer Branding etc. Wie können wir das konzeptionell so aufbauen, dass wir diese Emotionalität zwischen Marke und Mitarbeitern noch stärker machen, ja, dass es eine richtige Familie wird, ja, in Anführungsstrichen. Und da habt ihr vor allem halt wirklich tolle Konzepte entwickelt. Und das eine, was ich nicht vergessen werde, ist die 100 Millionen PI Party. Weißt du noch, auf dem Strand Kai, wo wir dann diese 100 Millionen nachgestellt haben mit den ganzen Mitarbeitern, und der Helikopter hat dann das Bild gemacht von oben, und dann sind wir in den Kai-Speicher und sind durchgedreht. Ja, also.
Das war gut. Ein Helikopter würde heute wahrscheinlich durch eine wahrscheinlich 10 cm große Drohne ersetzt werden, aber damals brauchte man noch einen Helikopter, um Fotos zu machen. Wir haben, ich weiß gar nicht genau, diese 3, 4 in der Kaskade zum Merger, ich weiß nicht, wie viele Veranstaltungen wir gemacht haben. Ich könnte das nochmal reflektieren, danach ging es im Vertrieb. Was ich aber eingangs gesagt habe, was mich immer begeistert hat, du hast dann ja Parallelen und auch so als Freenet-Ausschliff sozusagen und du schweren Herzens gegangen bist, weil du einfach andere Ziele hattest, hast du ja immer Dinge gemacht, die unternehmerischen Charakter, die irgendwie Innovationscharakter haben. Neben dem, dass wir, da kann man auch noch einen eigenen Podcast mitfüllen, wahnsinnig lustige Reisen gemeinsam gemacht haben, immer mal wieder, von Ischgl bis Ibiza und dazwischen.
Und vor allem das Hotel Fox, ja, das war großes
Kino. Und da wollte ich drauf hinaus. Und während du dann sozusagen bei Freenet ja an den Endzügen warst, haben wir uns sehr, sehr häufig in Kopenhagen gesehen. Und du hast immer mit uns schon damals geteilt, Ideen, und das zieht sich so ein bisschen positiv durch deinen Lebenslauf. Du warst manchmal auch 5 bis 10 Jahre zu früh, ich möchte das mit jeglichem Respekt sagen, also vor allem mit so ein paar Startup-Sachen. Ich war vielleicht mit ein paar Startups zu spät oder am falschen Ort, ich weiß es nicht. Trotzdem geht es uns beiden sensationell. Aber als du dann anfingst, Mitte der Nullerjahre zu sagen, auch vielleicht aus einer Inspiration heraus, damals gab es noch den Lohas, den Lifestyle of Health and Sustainability, meine Damen und Herren, das Thema Yoga sozusagen in die Innenstädte zu holen und so ein bisschen die Entökung des Yoga-Themas zu machen. Da habe ich gedacht, okay, cool, es gibt doch immer noch ein bisschen mehr als Angestellter, und Norbert ist doch ein bisschen mehr als reiner Manager. Und das finde ich, die letzten Jahre, das hast du ja immer gemacht und auch bis heute. Teil doch nochmal mit uns das Thema Yoga.
Genau, ja, bitte. Das ist etwas, was mich treibt. Ich brauche halt immer irgendwie neue Themen, die ich umsetzen kann. Ich bin halt ein perfekter, da wo ich mir am besten gefalle, sind halt die Rollen, wo ich Dinge vom Alten ins Neue bringen kann oder neue Dinge letztendlich installieren kann. So, und so war das damals dann auch, als ich dann bei Freenet raus war. Haben wir das Konzept für das Calm the Yoga Spa entwickelt, meine Frau und ich, und sind dann im Grunde genommen in Eppendorf gestartet mit dem Yoga-Konzept auf 500 Quadratmetern, und die Zielgruppe war diejenigen, die quasi den Zugang zu Yoga nicht bekommen haben, weil die klassischen Yoga-Studios immer noch so diesen Hinterhofcharakter hatten und immer noch sehr
bisschen
ökologisch.
Viel Batik.
Genau. Ja. Und es war auch damals noch.
Wobei du ein großer Batik-Typ bist, wie ich ja
erfahren habe. Genau. Ja, ne? Der ganze Kleiderschrank ist voll damit. Und damals war das ja auch noch nicht unbedingt so gern gesehen, mit einer Yogamatte über die Straße zu laufen, obwohl das dann in L.A. oder in Amerika schon anders war. Ja, dann hat Madonna damit angefangen und so ganz langsam ist es dann rübergeschwappt nach Deutschland. Und da haben wir quasi so einen ersten Schritt gesetzt und haben Yoga mit Design verbunden, ja, haben das hochwertiger gemacht und damit letztendlich eine Tür aufgemacht für Leute, die vorher keinen Zugang hatten. So, und das habe ich dann mit meiner Frau erfolgreich gestartet. Das Studio war wunderschön. Die ganzen PR-Agenturen und Beauty-Konzerne haben dort ihre Produkte gelauncht. Also ein besseres Marketing konnte man nicht haben. Sämtliche Journalisten aus der Beauty-Industrie waren letztendlich im Calm, kannten das Calm und haben darüber berichtet. Ja? Also pressetechnisch war das der schnellste Markenaufbau meiner Karriere. Und und nach 2 Jahren habe ich dann genug gehabt davon, also positiv genug davon gehabt und musste dann wieder zurück in die Wirtschaft. Ja, so. Und dann hat meine Frau das weitergemacht in Hamburg. Ich bin dann nach Berlin und dann war ein neues Kapitel aufgeschlagen.
Ja, absolut. Ich finde, bis heute gibt es ja den das MyCalm, also den Store dahinter, den ihr auch weiter immer betrieben habt. Ich, als du nach Berlin gegangen bist, ich erinnere mich ziemlich genau, das war ja so in der Zeit, da waren alle Labels schon drüben, Springer ist rübergegangen und da ging so die zweite Welle los, 2007, 2008, trotz Lehman und dem ganzen Wahnsinn, der da draußen war. Ich weiß, dass wir das Glück hatten, uns über die Jahre immer wieder zu treffen. Berlin war damals ja auch Mittelpunkt von so Dingen wie der goldenen Kamera, von Bambi, von Echo, von allen möglichen. Nicht zuletzt auch da ein eigener Podcast vielleicht nochmal, Holger und Norbert auf der Fashion Week.
Unbedingt.
Mit verschiedenen, das machen wir nochmal, Holger und Norbert auf der Fashion Week. Ich sehe uns auf diversesten roten Teppichen mit lustigen Mützen und Klamotten auf und an und ja, na gut, Party Hopping at its best. Du bist dann zu einer Firma gegangen, wenn ich mich richtig entsinne, die Metaversum hieß oder heißt, das weiß ich gar nicht, und hast wieder was gemacht, was heute der heiße Scheiß wäre, aber meiner Meinung nach und auch deiner vielleicht damals, also damals wussten wir es nicht, vielleicht 10 Jahre zu früh, weil heute die Technologie da ist, Gamification trifft, VR trifft, das ganze Thema Augmented trifft, die Virtual Spaces. Das war nochmal ein wirklich krasser Schritt. Du hast es auch dann 2 Jahre gemacht, aber viel zu früh, oder? Kann man das so sagen?
Ja, also was mich sehr daran gereizt hat, also die Grazia Equity, das waren die eine der Investoren hinter Twinity, die hatten mich angesprochen und haben dann halt dieses Konzept vorgestellt und ich war total fasziniert. Natürlich einerseits natürlich mit dem technologischen Hintergrund von Freenet und so weiter und vor allem einfach eine Welt aufzumachen, die es in dem Sinne so noch nicht gab. Wir haben das dann irgendwann, ich bin dann gestartet und wir haben das dann auch relativ schnell als Facebook in 3D quasi positioniert. Parallel gab es dann noch das Second Life, wo die ganzen Monster und
verkleideten Menschen rumliefen, die im normalen Leben nichts zu sagen hatten, gefühlt.
Ja, vielleicht auch schon, aber man weiß es nicht. Ne? Auf jeden Fall wusstest du nicht, wer dahinter steckt. Ja?
So, ja,
und
ja.
Und das wollten wir halt drehen und haben mit Twinity echte Städte nachgebaut. Berlin, Singapur, London, New York. Und Berlin hatten wir 360 Quadratkilometer gerendert und du konntest, egal wo du auf der Welt warst, mit deinem Avatar, den konntest du auch Adidas-Turnschuhe anziehen und Schnurrbart aufsetzen und vor allem dein Gesicht hochladen, sodass der Avatar so aussah wie du. Und so bist du dann quasi durch Berlin gelaufen, bist in die einzelnen Locations gegangen und so weiter, haben Galerien nachgebildet und dann mit realen Partnerschaften sozusagen, sodass die Firmen und die Retail-Shops und Galerien etc. Entsprechend ein globales Publikum ansprechen konnten. Ja, klar war das extrem weit vorne und es war auch viel zu früh, keine Frage. Die Technologie war auch noch nicht so ausgereift, dass das gut läuft auf den Rechnern, Mobil oder App gab es natürlich auch noch nicht so richtig. Und auf der Basis haben wir dann sozusagen sehr viel Lobbyarbeit für virtuelle Welten auch gemacht. Und dann haben wir das virtuelle Berlin mit Klaus Wowereit gelauncht, ja, in der Pressekonferenz. Das war natürlich toll, ja. So, und das Highlight von der ganzen Geschichte war, dass wir den Mauerstreifen rund um den Potsdamer Platz und Brandenburger Tor nachgebildet haben und mit NTV zum 20. Jahrestag des Mauer falls dann entsprechend live im TV gestreamt haben. Großes Kino, ja.
Ich fand es damals schon spannend, habe aber ehrlicherweise auch so ein Kadenzproblem, also Thema Bandbreite, Internet und Co. Und vor allen Dingen, glaube ich, wären wir überzeugt davon, dass es heute Mobile, was damals so, glaube ich, gerade in den Anfängen war, dass so ein Zuckerberg gesagt hat, Mobile First, und alle gesagt haben, was soll ich mit dem Handy? Das ist doch irgendwie, ne? So,
genau,
so.
Aber da kam das erste iPhone.
Mobile wäre es natürlich der Knaller, ne? Ja, da kam Richtig. Das erste iPhone und keiner hat an irgendwelches Mobile gedacht. Alle hatten noch Snake im Hinterkopf. Auch das sei angemerkt, Snake war mal so ein Spiel auf so einem Nokia 6110, glaube ich. Dafür hat der Akku eine Woche gehalten. Dann, ich komme danach wieder zurück, weil dann, wir trafen uns auch beruflich natürlich oder haben permanent uns ausgetauscht, aber dann bist du zu einem Startup, beziehungsweise zu einem, dann ging's für Norbert dahin, wo ich dich auch immer noch so ein bisschen sehe. Wir waren gerade Holger und Norbert oder Norbert und Holger auf der Fashion Week, dann ging's um das Thema Schuhe. Da hast du dann einige Jahre, muss man sagen, ich glaube knapp 4, für den Otto-Konzern ein Startup mit aufgebaut, auch wieder als Marketingverantwortlicher. Wir haben uns getroffen, wir haben spannende Ideen, Aktivierung, Kampagnen gemacht. Und dieses Startup, wie gesagt, Schuhe, war damals in diesem ganzen aufkommenden Online-Handelsmarkt einer der großen Player. Und wir haben uns auch da natürlich, weil wir auch beide Schuhe lieben, wieder gut verstanden.
Also das man darf das sagen,
wir lieben Schuhe.
Sondern auch spannende Konzepte erstellt. Ne? Das kam natürlich auch dazu. Und so hast du mich natürlich auch immer wieder begleitet. Ja, E-Commerce war dann sozusagen das nächste Chapter in der Reise. Nachdem Twinity ein bisschen nicht gescheitert ist, also es wurde dann auch verkauft, aber wir sind an der Monetarisierung ein bisschen hängen geblieben. Und dann haben die Investoren dann auch gesagt, so Kollegen, lass uns das vielleicht mal beenden, beziehungsweise verkleinern und so weiter. So, und dann kam quasi einer der Geschäftsführer, hat dann mich mit seiner Frau verknüpft, die Stefanie Kasper. Die hatte dann den Auftrag von Otto, ein Online-Schuhshop in Deutschland zu launchen. Ja, und das wurde dann Mirapodo. Sie hat dann quasi ihre Gründungsmitglieder gesammelt. Ich durfte dazugehören und haben dann Mirapodo gegründet. Und das war natürlich so eine ganz spannende Zeit, weil sehr inspiriert aus Amerika gab es dann das Konzept mit Zappos, die dann auch an Amazon verkauft wurden für 1 Milliarde, also eine Riesenfantasie, gab es dann natürlich, wir brauchen das deutsche Pendant. Und haben das dann zusammen mit der Hilfe von Otto gelauncht, die ganze Logistik und so weiter aufgebaut und eine Menge Schuhe über den virtuellen Ladentisch geschoben.
Inklusive meinem Lieblingsthema, es gab dann natürlich auch das Private Shopping und die, man hat ja Ende der Nullerjahre noch viel Geld für Sneaker ausgegeben, also auch für richtig teuren Scheiß. Heute braucht man das, glaube ich, gar nicht mehr. Aber es gab dann auch noch das exklusive Angebot, was so ein bisschen so Richtung, My Theresa oder so ein Kram ging, ne? Also, dass man da auch noch mal so ein bisschen die Fashion, den Fashion-Approach hatte. Ich glaube, was mich jetzt wieder in dieser Zeit auch begeistert hat, du hast damals die Dinge immer als wahnsinnige Herausforderung gesehen. Du hast eine Bandbreite zwischen Kommunikation, Technologie, Onlinehandel und natürlich immer dem Thema Produkt und Marke. Wir kommen da gleich nochmal drauf, weil ich natürlich die Steilvorlagen hier aufschreibe und du auch jetzt gerade, wir werden am Ende noch einen wahnsinnigen Knaller launchen, weil Norbert ein eigenes Produkt, eine eigene Marke gerade an den Start bringt. Da arbeiten wir die ganze Zeit drauf hin. Da wird es auch ganz viele Hashtags noch für geben. Es ging dann natürlich nach Mirapodo, finde ich wieder auch spannend, wieder ins Digitale. Du warst bei zwei Companies, einmal beim Startup, was sich mit Charactern beschäftigt hat und einmal noch bei der Deutschen Telekom, respektive bei einem Startup der Deutschen Telekom. Das waren die Jahre danach. Wie hat dich das nochmal geprägt, wieder aus Onlinehandel wieder ins Digitale und ins Virtuelle zu gehen?
Ja, also Mirapodo war ja auch sehr digital getrieben. Ne? Ich meine, auf der einen
Seite. Online-Händler, ja, absolut.
Genau. Mhm. Ne? Auf der einen Seite haben wir natürlich, mussten wir schnell Markenaufbau betreiben, was dann in Deutschland uns auch relativ einfach gelungen ist. Aber halt auch wieder, wie positionierst du dann? Ne? Und wie positionierst du zum Beispiel auch neben Zalando? Und das haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht und sehr stark auf das Thema Service ausgerichtet. Naja, 3,5 Jahre war ich dann da und dann ging's eigentlich zu dem Punkt, wo ich dann gesagt habe, so, jetzt habe ich viel Online-Marketing gemacht, ich habe klassisches Marketing gemacht, also die gesamte Bandbreite, aber mir fehlte das Thema Mobile-Marketing. Und das war dann ja 2013,
first, ja.
Genau, war dann halt eine extrem wichtige Dynamik, die dann da stattgefunden hat. Und das fehlte mir in meinem 360-Grad- Kommunikationsverständnis oder beziehungsweise Marketing- Verständnis. Und deswegen bin ich dann halt zu Subi gegangen. Es war ein tolles Angebot, ein tolles Team und habe dann da Mobile Marketing letztendlich aufgebaut. Ja. Und musste dann auch natürlich viel lernen erstmal, weil ich auch nicht so viel Erfahrung damit hatte. Und haben wir aber relativ schnell und gut hinbekommen. Einerseits von der Acquisition-Seite, aber dann vor allem halt auch von der Partnership-Seite. Subi war ein Character-Voice-Messaging-Produkt über eine App. Genau, du hattest unheimlich viele Charakter, die wir da gebaut haben. Die Schlümpfe zum Beispiel, ja, kennt sicherlich noch jeder. Oder das verrückte Bunny, ja, ging immer zu Weihnachten und Neujahr durchs Internet. Da kamst du eigentlich nicht dran vorbei. So, das war im Grunde genommen Subi. Sehr viele Kontakte und Partnerships mit LA gemacht, mit den ganzen Studios von Sony über Warner und so weiter und so fort. Und so dann quasi die Character lizenziert und rübergeholt nach Deutschland, beziehungsweise damit dann letztendlich Subi weltweit bekannt gemacht und ja, das war ein schönes Erfolgsthema. Irgendwann hat dann die Telekom angeklopft, wo sie sagten, ja, genau, wir brauchen Entrepreneurial Spirit, wir brauchen Startup-Verständnis und Schnelligkeit. Schnelligkeit, Schnelligkeit, Schnelligkeit. Gut. Und da ging es dann um das Thema immer. Auch wieder eine App, aber Telekommunikation, Video und Voice Messaging. So bin ich dann zur Telekom gekommen.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, wenn man sich deine Vita anguckt, das ist das Wort 360 Grad Kommunikation par excellence. Ich möchte noch zwei Dinge hinaus, bevor wir zum Jetzt und natürlich auch nochmal nach vorne gucken. Wir sind jetzt übrigens bei bestimmt 20 Minuten oder doppelt so lang. Ich finde das aber immer noch wahnsinnig inspirierend. Und ich glaube, das ist auch spannend, den Hörern da draußen mal zu zeigen, wie so auf der einen Seite Karrieren, wie sich Dinge auch fügen und wie sich auch Sachen zusammenbringen lassen und was man am Ende des Tages draus macht. Das Thema Reisen würde ich gerne noch einmal anschneiden. Du bist ein großer Freund davon, verbindet uns natürlich. In der jetzigen Zeit, ja, da kann man auch mal irgendwie ein bisschen demütig sein, dann kann man halt nicht reisen, ist auch irgendwie, wie man so schön sagt, First World Problems. Aber nichtsdestotrotz, das Thema Bad Gastein. Wir haben es eben angesprochen, im Projekt Fox gab es einen für mich den wichtigsten Menschen, um überhaupt dieses Projekt möglich zu machen, weil ohne den hätten wir das Hotel nicht gefunden. Olaf Krone, der auch noch im Podcast kommt, der ja schon 2005 für Bad Gastein und wir als Großstädter oder naja gut, ich wohne auf dem Dorf, aber ich wohne in der Nähe von der Großstadt, arbeite da und du als Berliner dann das Berlin der Alpen, also das Thema Lifestyle, wieder wie kriege ich Themen in eigentlich eine traditionierte oder tradierte Welt, wie in die Alpen jetzt, wie kriege ich kleine, verborgene oder in diesem Fall große, Bad Gastein ist relativ groß, Rohdiamanten wieder entstaubt und wieder neu geschliffen. Was verbindet dich mit solchen Themen? Was verbindet dich mit Reisen? Und wie bist du da aufgestellt, jetzt auch vielleicht für die Zukunft? Was glaubst du, was sind die Themen, die uns in Zukunft da begleiten und die auch wichtig sind? Das sind jetzt vier Fragen auf einmal. Du kannst du kurz und knackig in einer beantworten vielleicht.
Kann ich eh nicht mehr behalten, aber egal. So, ich hatte mal vor ein paar Jahren ein sehr gutes Coaching mit einer tollen Coacherin und die hat das eigentlich relativ schnell und gut auf den Punkt gebracht. Ich bin jemand, der das Alte gut ins Neue transportieren kann. So, und genau das ist das, was mich extrem fasziniert, auch zum Beispiel an Bad Gastein. Das ist so ein verschlafener Schatz, ein Rohdiamant, der über die letzten 40, 50 Jahre quasi nicht mehr geatmet hat. Und jetzt fängt er langsam an, durch solche tollen Menschen wie jetzt Olaf Krone, aber auch andere, Ike zum Beispiel, der Inhaber vom Miramonte und Hotel Hirt Miramonte und so weiter oder Haus Hirt. Und die bringen dem Ganzen dann auch ein Leben ein und vor allem auch Lifestyle und Kunst und alles das, was im Grunde genommen eigentlich die eine spannende Zielgruppe anzieht, das haben die halt geschaffen. Ne? Und aber es ist trotzdem bei weitem noch nicht da, wo es eigentlich hingehen kann. Und deswegen fasziniert mich dieser Ort so wahnsinnig. Genauso wie dich, ja. Was kann man da bewegen? Du hast eine Art grüne Wiese, die du eigentlich nur bearbeiten musst.
Absolut. Und ich glaube, zum Thema Bad Gastein werden wir mit Olaf noch detailliert sprechen. Was tust du jetzt? Du bist Director Marketing oder besser gesagt nochmal, ich sage Director Global Marketing bei Blacklane. Für mich war Blacklane immer so ein amerikanisches Startup, weil das Thema klassisch Mobilität uns natürlich begleitet über die Automotive-Themen. Das ist auch spannend, die letzte Meile. Man kennt es vielleicht aus Paris oder New York, da gibt es irgendwie so diesen Flughafen-Service in Deutschland nie. Als du dann gesagt hast, ich gehe übrigens jetzt zu Blacklane, ich sage, hä, gehst du in die USA? Nee, das ist ein Berliner Unternehmen. Habe ich gesagt, hä, ernsthaft? Ich meine, die gibt es schon ein paar Jahre, deswegen kein Startup mehr. Und die haben irgendwie immer den Aufschlag gehabt und sozusagen den Habitus von einem globalen Unternehmen. Vielleicht da nochmal 2, 3 Punkte. Was ist Blacklane? Was tust du da? Und auch da jetzt in diesen Zeiten, was sind die Herausforderungen und auch im Thema Nachhaltigkeit? Wie stellt ihr euch da auf?
Ja, also wie war das am Anfang? Ich hab ein paar Nachrichten auf LinkedIn bekommen von Blacklane. Wir suchen jemanden, der sozusagen uns den nächsten Schritt in die Zukunft ebnet, das heißt eine globale Marke aufbauen kann, das Marketing in eine neue Art von neu aufzustellen und zukunftssicher zu machen. So, und ich habe von Blacklane vorher noch nie was gehört, obwohl ich eigentlich relativ gut aufgestellt bin in der Berliner Startup-Welt, aber von denen habe ich nichts gehört. So, und dann haben sie mir ein bisschen was erzählt. Ich war damals ja noch bei der Telekom und was mich fasziniert hat, ist dieser globale Ansatz. So, und dann sagten sie, ja, wir haben hier 240 Mitarbeiter, wir sind, oder 225, wir sind jetzt bei 45 Millionen Umsatz. Der größte Markt ist die USA. 2011 wurde das Ding gegründet von zwei deutschen Gründern, der Jens und der Frank. Sensationelle Typen, auch hier nochmal ganz liebe Grüße an euch, falls ihr das hört.
Und wir verlinken sie einfach nachher in der Bio. Wir machen ein bisschen Reichweite auf Instagram durch die Jungs.
Ganz genau.
Ich kenne sie nicht. Also ich sage das jetzt einfach mal so.
So, ja, genau. Und ja, so fing im Grunde die Reise dann an, diese Transformation hinzubekommen. Und es war, wenn man sich das so angeguckt hat damals, Blacklane, die Seite hat sich irgendwie 6 Jahre nicht verändert. Die Homepage war immer das gleiche Bild und hat auch funktioniert. Es gab nur Google Search, also Performance Marketing. Und das war's. Und es kannte keiner Blacklane. Ja, ich habe das ein bisschen mal hin und her gefragt in meinem Freundeskreis. Nö, kenne ich nicht. Einer hatte dann mal gesagt, doch, die habe ich mal bei so einem Event gebucht. Ich so, okay, wie war denn das? Jo, weiß ich auch nicht mehr. So, also dann das, und das war, dann dachte ich, oh, spannend. Ja, und das, sowas reizt mich halt. Ne? So Märchenschlaf auflösen und loslegen. Und das habe ich dann halt gemacht. Wir haben dann einerseits geguckt, was läuft gut, was sollen wir beibehalten, was läuft nicht gut. Das haben wir dann sozusagen abgestellt, das Team aufgestellt. Es waren damals 10, jetzt sind es 30. Und Silos abgebaut und das Team richtig zu einem Organismus, zu einem funktionierenden, emotional inspirierten Organismus zu entwickeln und haben dann relativ schnell angefangen, die Markenpositionierung anzugreifen. Und dann, das hat 1,5 Jahre gedauert und das hat viel Spaß gemacht mit den Gründern diese und vor allem dann aber auch mit dem gesamten Team bei Blacklane diese Neuausrichtung zu kreieren, ja. Und ja, vor anderthalb Jahren haben wir dann die neue Marke gelauncht und das ging über jeden Touchpoint, vom Produkt über bis hin zu den Autos und so weiter. Und was wichtig war, ist, dass wir das Ganze quasi menschlich gemacht haben, ne? Anfassbar gemacht haben, weil die und der Kern von dieser ganzen Geschichte waren eigentlich die Chauffeure, die auf der Straße mit den tollen Autos dann den Service performen. Ja, aber niemand hatte irgendeinen Zugang, außer der Kunde oder der Gast sitzt im Auto und hat dann letztendlich einen Kontakt zum Chauffeur. Aber vorher keine Chance. Und dann genau das haben wir dann entsprechend umgesetzt und damit letztendlich Blacklane ein Gesicht gegeben haben, humanized, wie wir es so schön nennen.
Accessible, Marke, da fallen einem, glaube ich, viele Dinge ein. Ne?
Ja, ganz genau. Ja. So, und das ist sehr gut eingeschlagen. So über die Zeit haben wir dann den Umsatz dann 19 waren wir dann bei 110 Millionen und ja, und also eine schöne Erfolgsgeschichte. Dann kam Corona, hat uns natürlich die Beine weggezogen, wie vielen anderen Travel-Unternehmen auch. Und dann ging es halt darum, wir müssen uns neu aufstellen. Wir wollen aber keine Mitarbeiter entlassen. Wie können wir das machen? Wie können wir so schnell wie möglich in irgendeiner Form eine Neuausrichtung definieren? Und haben dann weg von dem klassischen Airport-Transfer, was quasi der größte Anteil unseres Business war, dann aber weggeknickt ist, weil keiner mehr geflogen ist, sind wir dann auf Langstrecke gegangen. Das heißt, Städte von Stadt zu Stadt, Berlin, Hamburg zum Beispiel, und haben da quasi einerseits das Pricing komplett umgemodelt, die Zusammenarbeit mit den Chauffeurunternehmen neu definiert und so weiter und vor allem parallel ein Health and Safety Konzept entwickelt, dass du, wenn du in dieses Auto kommst, dass alles desinfiziert ist, dass der Standard auch weltweit durchgezogen ist und so weiter. Ja, also für die, die Blacklane nicht kennen, Blacklane ist ein globales Chauffeur, ein globaler Chauffeurservice, der in über 300 Städten, über 50 Ländern unterwegs ist. Und dementsprechend haben wir auch eine sehr hochwertige oder sagen wir mal anspruchsvolle Zielgruppe, die gute Autos möchte, Top-Service und auch keine Excuses zulässt und so weiter und vor allem sich sicher fühlen muss. Und gerade in der Zeit von Corona, Health and Safety ist die Nummer eins. Und das haben wir alles umgesetzt in den letzten Monaten. Und haben dann im letzten Quartal jetzt wieder die Kurve nach oben gekriegt und erholen uns langsam. Und das ist ohne irgendwie eine Person zu entlassen. Also sensationell.
Das ist wichtig, es ist nachhaltig. Ich würde gerne, bevor wir zu meinem letzten Thema kommen, würde ich gerne noch zum Thema Nachhaltigkeit. Gibt es denn da auch? Weil klar, heutzutage der Fingerabdruck oder der wie auch immer geartete, am Ende wird alles irgendwie in CO2-Ablasshandel gemessen. Das kennen wir ja nun aus verschiedensten Flug, Automotive, Themen. Wie stellt ihr euch auf? Was ist die Zukunftsperspektive oder was ist auch für Menschen, die auf Nachhaltigkeit setzen, ein Grund, Blacklane zu buchen? Hm. Warum die und nicht andere? Klar, jeder hat, also nicht jeder, das ist Quatsch natürlich, aber Sixt hat einen Chauffeur-Service, es gibt natürlich auch andere kleinere Unternehmen.
Nicht mehr.
Aber vielleicht noch, haben sie nicht mehr, okay, alles klar. Bin ich auch gar nicht so aufgestellt. Sorry. Ein Satz oder beziehungsweise ein Hinweis, was ist zum Thema Nachhaltigkeit zu sagen? Ja. Weil das ist natürlich, glaube ich, die erste Frage, die jeden dann interessiert.
Okay, es wird ein langer Satz, ja, bitte.
Ja, okay.
Also wir haben mit Nachhaltigkeit, das ist kein neues Thema für Blacklane. Wir sind 2017 sind wir die ersten Mobility-Markt gewesen weltweit, die die Rides und sämtliche Operations Carbon Offsetted haben. Ja, also alle Emissionen, die wir irgendwie in die Welt geblasen haben, sind geoffsetted. Natürlich mit einem Partner, das ist der klassischer Ablasshandel, den du vorhin schon beschrieben hast. Aber dabei können wir es natürlich nicht lassen. Ja, wir haben dann letztes Jahr, 2019 besser gesagt, die erste grüne Flotte mit integriert. Das heißt, in 30 Städten haben wir Teslas in die Flotte mit aufgenommen und haben damit quasi den Aufschlag in die Elektrifizierung gemacht. Dieses Jahr geht es jetzt weiter. Und zwar werden wir einerseits das gesamte Business von Blacklane bis zurück 2011 neutralisieren sozusagen. Carbon Offsetten und werden quasi auch das Thema Elektrifizierung weitertreiben. Wir haben 2022 uns vorgenommen, 50% unserer Flotte electrified zu haben. Also ist natürlich eine sehr ambitionierte Ausrichtung, aber ich glaube, es ist extrem wichtig, dieses Signal zu setzen, weil viele Unternehmen gehen halt irgendwie auf die Richtung 2030 oder später wird das umgesetzt und wir wollen einfach bewusst dieses Ziel setzen und damit letztendlich auch so eine gewisse hoffentlich Nachahmer-Dynamik dann auch hinbekommen, dass nicht nur wir
einfach mal einen Punkt machen, wie man in Hamburg sagt.
So. Genau.
Oder?
Genau. So würde ich sagen. Auch bei dem Satz.
Auch bei dem Satz, na gut, war das so? Nein. Weil ich hab noch drei Fragen, Norbert, und die finde ich wichtig, auch im Kontext von Nachhaltigkeit. Thema Produkte. Ich habe jetzt dramaturgisch den ganzen Podcast darauf hingearbeitet, dass du natürlich 360 Grad Markenverständnis, dass du Produkt, dass du Markenaufbau, dass du am Ende sogar Vertriebskommunikation digital kennst. Was ist Netsch Labs? Also, was ist parallel zu deinem Hauptjob? Das wissen wir alle. Das ist auch ein Fulltime-Job bei Blacklane, der aber natürlich auch fördert und auch wahrscheinlich wahnsinnig Spaß macht. Aber über die Jahre entstanden, wir stehen quasi kurz vorm Launch. Also, es ist sozusagen jetzt hier auch eine Art Launch-Kommunikation. Aber Thema Nachhaltigkeit, Produkte, Marketing, Kommunikation. Bitte nochmal Netsch Labs in a nutshell.
Genau.
Bisschen also, Marketing-Phrasen auf einmal.
Danke für die Bühne.
Netsch Labs in a nutshell.
So. Genau, netschlabs.com. Ja, also ja. Netsch ist ein Corona-Baby, ja, muss man ganz klar sagen, obwohl das auch schon früher angefangen hat. Also vor 2 Jahren hat mein Co-Founder angefangen mit Ingredients zu spielen und wollte mit der Zielsetzung die natürlichste, plastikfreiste oder nachhaltigste Zahnpasta der Welt zu erstellen, weil es sowas noch nicht gibt. Ja, also mit all diesen Ansprüchen, die wir haben, gibt es sowas noch im Markt nicht. Und deswegen haben wir gesagt, na gut, dann machen wir es halt selber. Ja, und er ist halt so derjenige, der sehr stark in den Ingredients steckt. Und ich kümmere mich natürlich um das ganze Thema, wie können wir das da draußen dann entsprechend in den Markt schieben. So, und da haben wir letztes Jahr dann die Firma gegründet und wir sind jetzt kurz vor Launch, wie du gesagt hast. Das Ziel ist quasi für uns, wir haben da auch eine klare Vision, wir wollen eigentlich die klassische oder die konventionelle Zahnpasta-Industrie ein bisschen aufrütteln. Wir wollen bewusst machen, dass Zahnpasta, die konventionelle Zahnpasta, extrem vollgestopft ist mit Chemikalien und das ist nicht gut für deinen Körper. Und parallel, und das ist eher das Hygiene-Element, haben wir kein Plastik in dem gesamten Produkt. Also es sind Glasflaschen, in wunderschönen Glasflaschen. Sieht ein bisschen aus wie Aesop, für diejenigen, die das kennen, vom Style her. Und wir haben Aluminium, also die gesamte Verpackung ist letztendlich komplett plastikfrei. Aber das ist, wie gesagt, eher ein Grundrauschen, was sein muss. Aber das wollen wir gar nicht so groß in den Vordergrund heben, sondern es geht um die Gesundheit. Ja? Und das, was du quasi mit deinem Körper in Kontakt bringst, das soll so gesund und so natürlich wie möglich sein. Und das ist Netsch. Ja? Da haben wir unterschiedliche Versionen, unterschiedliche Flavors und alle haben vor allem einen Effekt. Ja? Von Whitening über heilend, über Refreshing und antibakteriell und so weiter und so fort. Passt auch gerade sehr gut in den Markt. Da haben wir insgesamt 9 unterschiedliche Versionen von Netsch. Launchen mit den ersten 3 jetzt im ersten Quartal und dann sukzessive mit weiteren extrem spannenden Formeln, die dann kommen. Ja, und werden sehr stark über Influencer gehen und schauen, wie sich das im Markt dann etabliert. Und hoffentlich schnell und so weiter. Ja, es ist ein Side-Hustle, möchte ich noch kurz dazu sagen. Blacklane hat meine größte Aufmerksamkeit. Nicht, dass die Leute denken, jetzt geht er da wieder weg. Nee, keine Frage, keine Chance. Ich habe noch große Ziele bei Blacklane. Wir wollen die Milliardenbewertung noch erreichen. Und das muss auf jeden Fall vorher noch kommen.
Du hast die Frage mit Vision und Zielen bei NetLabs gut beantwortet und die gleiche auch bei Blacklane. Was ich ganz spannend finde, also A, möchte ich gerne schnell das Probierpack haben, das ist absolut so.
Kommt.
Und was meine Parallele ist, wird auch gepostet, ich bin ja zwar kein Influencer, aber meine Crowd braucht das, Norbert, die brauchen neue Ideen. Spaß beiseite, ich glaube, das Thema Dinge aus, du hast gesagt, in eine neue Zeit zu führen, aus alt-neu, beziehungsweise etwas, was Bestand hat, nochmal von einer anderen Perspektive zu betrachten, ist eine schöne Perspektive zwischen dem Yoga, zwischen Bad Gastein, zwischen Dingen wie einem Limousinen-Service, klingt ja auch erstmal so ein bisschen nach Miss Daisys Chauffeur, kann aber auch cool sein. Und genau. Zahnpasta ist ja nun auch nicht das, wo man denkt, so wow, das ist ja lifestyleig. Also ich habe noch nie mit jemandem über meine Zahnpasta geredet, aber in der Zeit, wo es immer mehr, meine Tochter besteht daraus, nur noch eine Zahnbürste aus Holz mit diesen Kohleborsten zu haben, vielleicht auch, weil sie es cool findet, aber diese Zahnpasta, die außerdem brauchst du diese schwarze Zahnpasta, weil die auch cool ist, aber auch dabei nachhaltig. Also es ist eine Veränderung. Wenn ich überlege, früher habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht. Und in Zeiten von Everdrop und Co. finde ich, passt NetLabs wirklich wie Arsch auf Eimer. Daher extrem viel Erfolg. Gibt es noch was Persönliches, also wo du sagst, neben diesen vielen, also ich betone ja in diesem Podcast immer wieder, dass ich sage, es gibt One Life und nicht Work Life oder Arbeitszeit ist auch Lebenszeit und andersrum. Also für mich und dich gibt es, glaube ich, ein Leben und nicht diese Trennung. Gibt es was, wo du sagst, persönlich, da geht die Reise hin aus der jetzigen Situation, der letzte Satz, lieber Norbert, gehört dir. Das ist selten bei mir, dass ich das so gewähren lasse.
Oh ja, vielen Dank.
Nein.
Das ist wirklich eine wichtige oder gute und große Frage, schwierig zu beantworten. Aber für mich ist, wir sind ja jetzt mittlerweile in so einem Alter, wo man viel erlebt hat. Und wir lieben beide Arbeit wie das täglich Brot, ja, und das wird auch so weiter sein, und das private Leben ist immer sehr eng verknüpft, aber deswegen muss man halt trotzdem schauen, dass man eine gute Balance findet, ja, und die Balance liegt in Inspiration, und die Inspiration kommt von anderen Menschen, und mit diesen Menschen muss man mehr Zeit verbringen als nur am Rechner. Und ich hoffe, dass wir uns ganz bald einfach wieder entweder zu Walk and Talks oder auch zu Meetings, Stammtischen und sonst wie Geschichten zusammen hocken können und dann geile Ideen wieder aushacken können.
Es ist so, Norbert, jetzt habe ich doch den letzten Satz. Verdammt. Wir haben eigentlich auch dieses Jahr den 5-jährigen Ibiza-Revival-Urlaub geplant. Ich habe quasi keinen runden, aber doch wieder einen halbeckigen Geburtstag. Wir müssten theoretisch die 24 verrückten weltweit zusammengecasteten Beach Boys wieder nach Ibiza führen. Mal gucken, ob es dieses oder nächstes Jahr was wird, weil unbedingt. Auch sowas ist inspirativ auf jeder Ebene. Und ich freue mich auch drauf und auch, dass wir unsere Essen wiederholen. Und danke, dass du da bist. Vielen, vielen Dank, dass wir befreundet, dass wir uns beruflich, privat, dass wir uns im Leben austauschen können. Das waren 20 Minuten definitiv viel länger. Vielen, vielen lieben Dank, Norbert. Ich freue mich schon auf unser nächstes persönliches Treffen.
Von Herzen, Holger. Bis ganz bald.
Dankeschön.